Kunst ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Er begleitet mich eigentlich immer, von früh bis spät. Nicht nur, dass ich damit lebe, dass ich daran Freude habe, dass ich mich damit beschäftige unter Tag, aber es ist so Horizont erweiternd, Balsam für die Seele, aber auch manchmal eine Herausforderung, ein wichtiger Teil meines Lebens.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Gustav Klimt trifft auf Pablo Picasso, Andy Warhol auf Damien Hirst.
Wo? In Wien. Genauer in der Heidi Horten Collection.
Dabei handelt es sich um die Privatsammlung der österreichischen Mäzenin Heidi Goes Horten, die auch zu den beeindruckendsten privaten Kunstsammlungen Europas zählt.
Seit 2 Jahren wird die Collection in einem eigenen Museum der Öffentlichkeit präsentiert, mitten in Wien, gleich neben der Staatsoper und der Albertina. Wir haben die Direktorin Agnes Huslein-Arko zum Gespräch getroffen und mit ihr über die Sammlung und natürlich auch ihren ganz persönlichen Kunstwerdegang gesprochen.
Der von Österreich über New York, Sotheby's und das Wiener Belvedere in die Chefetage der Horten Collection geführt hat. Schön, dass ihr dabei seid.
Schön, dass ihr dabei seid.
Naja, zu mir ist die Kunst von frühester Kindheit an ein wichtiger Bestandteil meines Lebens gewesen, denn ich hatte einen Großvater, ein sehr berühmter österreichischer Maler, Herbert Böckel, den ich erleben durfte einerseits in seinem Atelier und bei vielen anderen Dingen und natürlich war ich von seiner Kunst umgeben.
Gut, aber jetzt sage ich mal, es gibt ja viele Familien oder einige Familien, die mit großen Künstlerinnen und Künstlern umgeben sind und gerade da entscheiden sich aber die Enkelinnen und Enkel, dass sie vielleicht gerade deswegen nicht Kunst machen. Gab es bei Ihnen so einen, sage ich mal, so einen Key-Moment, so einen speziellen Moment, wo Sie gesagt haben, also die Kunstwelt ist genau meins?
Überhaupt nicht. Es war so, dass ich nicht wusste, was ich studieren wollte, sollte. Ich wollte lieber Model oder irgend so was Eigenartiges werden. Und mein Vater, der ein sehr strenger, aber ein guter Vater war, hat beschlossen, die Agnes studiert Kunstgeschichte. Na gut, daraufhin habe ich das halt gemacht, brave Tochter, und hat begonnen. Und das war so grauenhaft. Sie müssen sich vorstellen, das war das Jahr 1972. Also das Kunsthistorische Institut in Wien, das war so verstaubt. Es war ich habe so einen Schreck gehabt, es war furchtbar. Daraufhin bin ich nach Hause gegangen und habe zum Vater gesagt, also, lieber Vater, das kann ich nicht so machen. Sagt er, na, das werden wir gleich haben. Du, ich organisiere für dich eine Stelle, du wirst Experten-Elevin im Dorotheum. Das hat er auch wirklich gemacht. Und das war für mich der wichtigste Moment wahrscheinlich in meiner Berufswahl, weil das war hochinteressant. Das war zwar auch noch etwas altmodisch, geführt damals vom Professor Herbst, der ein toller Experte war, ein Grand Seigneur, ein Herr. Ich habe gesehen, wie der mit den Sammlern umgegangen ist, wie er mit seinem Personal umgegangen sind, wie er die Bilder evaluiert hat. Aber vor allem auch hatte ich eine Lehrmeisterin, Elke Königseder, die auch noch heute Expertin ist, die eine sehr originelle Person ist, aber auch ein sehr, sehr gutes Auge hat. Wirklich großartig. Und der bin ich als Assistentin zur Seite gestanden. Und da habe ich halt einfach erlebt, wie ein Kunstmarkt funktioniert. Das war ja faszinierend. Das war noch im alten Dorotheum, wo heute das Jüdische Museum ist, also ein kleiner Betrieb. Und ja, und dann kamen halt die Händler, die versucht haben, irgendwas zu verscheppern. Gute, schlechte Hände hat man dann schon relativ schnell erkannt, die Filous, die Anständigen, das sind alles Kategorien. Damals gab es noch Belehnungen, nämlich im Dorotheum. Also deshalb war diese Kategorisierung auch wichtig. Aber dann kamen natürlich auch Menschen vorbei, die ihre Sachen belehnen wollten, auch private. Aber dann natürlich auch Menschen, die irgendwo was gefunden haben oder in der Familie gehabt haben. Und da musste man dann halt sagen, das ist interessant. Nein, das ist nicht interessant. Man hat gelernt, wie man mit den Menschen umgeht, wie man ihnen eine schlechte Nachricht mitteilt, wie man ihnen eine gute Nachricht mitteilt. Man hat die Bilder und die Kunst in der Hand gehabt. Man hat sie angeschaut, man hat die Vorderseite, die Rückseite. Man hat zu sehen gelernt, zu schauen gelernt. Man lernt Qualität erkennen. Und dann waren natürlich auch die ganzen anderen Experten köstliche Figuren, der Professor Stümpfel, ich werde es nie vergessen, Wiener Figuren, ja, mit großem Wissen. Also das war meine Lehrschule und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und nebenbei habe ich daraufhin gesagt, na, dann sind wir sehr praktisch, studieren wir schnell Kunstgeschichte, haben das Studium sehr schnell erledigt. Habe aber dann, und jetzt kommt wieder mein Großvater ins Spiel, meine Dissertation über ihn, nämlich seine Arbeit der Engelskapelle in Seckau geschrieben, was mich natürlich sehr nah mit der Person und zu ihm gebracht hat, muss aber jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen. Durch meinen Großvater in all den Jahren war ich natürlich in die Szene der modernen Kunst eingebunden. Ich bin von frühester Kindheit, habe ich erlebt, der Streit, der Wettbewerb zwischen den Künstlern. Ich habe den Wottrober erlebt, den Gütersloh, alle die Künstler. Ich habe die Ausstellungen mitgenommen. Wir haben das eigentlich immer ganz amüsant gefunden. Manchmal war es uns auch lästig, aber eigentlich haben wir es interessant gefunden, die Aufregungen in diesem Böckelklein, wo jetzt der Großvater ausgestellt ist, was jetzt Neues, was verkauft wird und auch nicht. Man muss sich vorstellen, damals war der Böckel einer der Lehrer von allen großen Künstlern, von einer Lassnik, von einem Rainer, von einem Nietzsche. Ja. Der Böckel war der Professor in der Akademie der Bildenden Künste. Also da war ein ganz, ganz wichtige Figur. Und das hat natürlich schon auch abgefärbt, auch auf mein Wissen natürlich. Ich habe viel mehr gewusst. Die Galerien, die Galerie Würtle mit der Frau Kremlacek. Ich habe das alles erlebt als junger Mensch. Und die Atmosphäre und so weiter. Ja, also ich bin schon in eine sehr prägende Welt von jüngster, aber als Kindheit an bis zum Studium und auch bis zu meiner Heirat hineingefallen oder eingebettet gewesen.
Wir befinden uns ja heute hier in der Heidi Horten Collection in Wien, ein Privatmuseum, was für die Öffentlichkeit auch zur Verfügung steht, beziehungsweise wo die Öffentlichkeit Zugang hat. Wie kam es denn dazu, sozusagen von dem Kunstgeschichte-Studium über die Arbeit beim Dorotheum hier zur Arbeit dann später im Museum?
Ja, das ist schon ein langer Weg, weil ich habe dann geheiratet und wir sind nach New York gegangen und dort habe ich begonnen, bei Sotheby's zu arbeiten, weil ich für sie natürlich interessant war von der deutschen Sprache her und weil ich Expertin für moderne Kunst schon war. Und wir waren 2 Jahre dort. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Ich habe vor allem auch enge Beziehungen mit dem Guggenheim-Museum gehabt. Da habe ich viele Impulse, die ich auch noch heute weitertrage. Ich habe gerade meinen Mitarbeitern letzte Woche gesagt, das, was mich am meisten am Guggenheim-Museum damals geprägt hat, war, dass sie dort Kurse gehabt haben, wo sie mit den Kindern gearbeitet haben und da gesagt haben, Learning through Art. Das war sehr beeindruckend. Damals war ich Auktion, dann sind wir zurück nach Europa, also nach Wien. Und damals suchte Sotheby's gerade eine Repräsentantin. Naja, das war natürlich gut. Und so habe ich im Jahr 81 hier Sotheby's aufgemacht. Und mein Fokus, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, mein Fokus war einfach einmal den Menschen zu sagen, also aus dem Dorotheum gibt es auch noch was anderes. Weil damals gab es nur das Dorotheum, 2 wichtige Händler, den Benacek und den Hofstädter, die Galerie Würtle, das war's. Vielleicht noch ein paar, aber im Wesentlichen. Und mir war es ein riesiges Anliegen, den Menschen zu sagen, schaut's einmal. Also das kann man international kaufen. Ihr könnt's auch zum Sammeln beginnen, aber vor allem, ihr könnt's das international, eine französische Kommode oder ein tolles Elfenbeinstück, whatever, kann man in London natürlich um viel mehr Geld verkaufen. Das war aber damals sehr komplex. Aber sie waren wirklich sehr großzügig und hatte dann in Palais Brunner das die Belle Etage. Das ist ein Barockpalais, das im Historismus umgestaltet wurde. Und ich bekam regelmäßig die tollsten Sachen aus London und die wurden hier ausgestellt. Also Impressionisten, Expressionisten, ob es Geigen, ob es Möbel, ob es Porzellan und Silber. Und ich war die Erste, die, das war nämlich bei Sotheby's üblich, dass man die Leute, die Bilder hingen an der Wand, die Leute haben darunter gegessen und sich unterhalten. Und ich habe ganz wichtig die Leute zusammengemischt. Ich habe also die Prinzessin, die ja vielleicht ein Verkäufer sein könnte oder auch ein Käufer, mit dem Kunsthändler zusammengesetzt. Und das war eine tolle Stimmung. Also diese Zeit in diesem Sotheby's da, im Palais Brunner, das war wirklich für Wien eine unheimlich wichtige Zeit. Das war Aufbruchstimmung und sie haben das erste Mal gelernt und die Möglichkeit gehabt, dass man international die Sachen verkaufen kann. Verkaufen war natürlich höher als das Kaufen.
Sie waren natürlich auch dazwischen Direktorin des Wiener Belvedere. Sie sind auch nicht zufällig Direktorin der Horten Collection geworden. Sie kannten Frau Heidi Horten ja persönlich, haben Sie lange beraten, auch als in Ihrer Sammlerinnentätigkeit. Wie kann man sich das erste Kennenlernen vorstellen? Wo haben Sie sich getroffen und wie kam es dazu, dass Sie sagen, ich berate Sie jetzt, wenn Sie was kaufen, wenn Sie was sammeln wollen?
Naja, im Leben. Nichts kommt durch Zufall, wie man sich das so wünscht. Also ich war eben bei Sotheby's bis zum Jahr 2000. Und ich bin ja aus einer alten österreichischen Familie und wir haben, also den Rest haben unsere Besitzungen in Böhmen und Mähren gehabt und haben noch einen Besitz am Wörthersee gehabt, wo ich sehr viel Zeit als Kind aufgewachsen bin. Und Heidi Horten, ihr Lieblingsdomizil, war auch am Wörthersee. Und nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich neu organisiert und strukturisiert. Sie kommt ja aus einer sehr netten, kulturaffinen Wiener Familie. Das ist ja so in der Kindheit mitgegeben worden. Und sie wollte sich, wie gesagt, neu strukturieren, organisieren. Das hat impliziert, dass sie die Häuser umgebaut hat und sie wollte mit Kunst leben. Und sie hatte schon ihren Mann vorgesehen, weil der war schon sehr streng mit ihr. Und er dachte, wenn er ihr Damen, begleitete Damen gibt, dann ist es für sie leichter, so im Leben wieder Fuß zu fassen. Und die erste dieser Damen war meine Tante, Elisabeth Arco-Pallavicini. Naja, und abgesehen davon kennt man sich natürlich am Wörthersee. Und wie die Heidi halt beschlossen hat zu kaufen, war es naheliegend. Vielleicht hat sie es, weiß es nicht wie. Auf jeden Fall hat sie mich dann eines Tages angerufen und sagt, du Agnes, ich würde, weil sie kannte mich ja, ich würde gerne etwas ersteigern. Sag ich, ja super, machen wir. Naja, und dann war die erste Auktion 45 Millionen Pfund und ich weiß nicht, was ich so genau weiß, aber wahnsinnig viel und 32 Werke. Ja, das war der Anfang und daraus hat sie mich dann gebeten, die Bilder auch aufzuhängen. Und ich sagte, das mache ich. Wie willst du es? Na, das machst du. Es hat ihr gefallen, wie ich es gemacht habe. Ja, und dann entstand halt einfach daraus eine Beziehung und jedes Mal, wenn Auktionen anstanden, hat sie schon die Kataloge studiert und dann haben wir das besprochen. Und wenn sie was Scheußliches oder Schlechtes, habe ich gesagt, na, das finde ich nicht so gut. Außerdem war ich ja vor Ort und konnte das auch begutachten, ob das gut oder schlecht war. Ja, und so haben wir dann halt immer weiter gekauft. Und ich habe dann halt nach einer gewissen Zeit auch geschaut, dass wir Werkblöcke kaufen, wie in einem Museum, weil ich hatte ja dann Sotheby's verlassen und bin Direktorin in Salzburg geworden und dann im Belvedere und habe ja auch viele Jahre fürs Guggenheim Museum gearbeitet und daher war es mir eben wichtig, dass man wirklich Dinge kauft, die es auch nicht in Österreich gibt. Wir hatten ja nicht österreichische Kunst gesammelt, wir haben ein bisschen Schiele, ein bisschen Klimt, aber unser Fokus war auf wirklich internationaler Kunst vom Ende des 19. bis fast heute, aber wirklich international.
Wenn Sie sagen Werkblöcke, also wie kann man sich diesen Zugang zu internationaler Kunst vorstellen? Sagt man, okay, heißt das dann, ich will jetzt nur US-amerikanische Kunst der 60er und 70er Jahre Hauptwerke sammeln oder suchen Sie dann auch italienische Kunst, Futuristen etc.? Oder wie kann man sich das vorstellen? Beziehungsweise gab es von Seiten der Frau Horten auch Vorgaben, wo sie gesagt hat, naja, das können wir sammeln, aber eigentlich gefällt mir das nicht?
Na, also das hat sich eigentlich so entwickelt. Begonnen, die Initiative war von ihr. Es war auch klar, ihre erste Liebe oder erste Sympathie war der Expressionismus. Weil mit ihrem ersten Mann hatten sie einige wenige Werke. Also da wurde sie sicher assoziiert, einfach dadurch und beeinflusst. Und daher haben wir am Anfang vor allem deutschen Expressionismus gekauft. Aber wirklich erste Qualität. Das war mal ganz wichtig. Das war eine ihrer Lieben. Chagall war eine ihrer Lieben. Und das dritte war die Pop-Art und vor allem Warhol. Beim Expressionismus war das in erster Linie am Anfang Nolde. Und ich habe ihr das dann halt erweitert. Ja, habe gesagt, was braucht man, Kirchner und vielleicht Jawlensky. Und sie ist damit gewachsen. Sie müssen sich auch vorstellen, jedes Bild, das ich gekauft habe, habe ich ihr dann hingehängt. Und sie hat damit gelebt. Da wächst man, wenn man sieht. Das ist ja das Wichtigste. Wie ich als kleines Kind diese Böckel erkenne ich blind. Das geht in den Kopf in gewisser Weise. Sie hat sich umgehen mit den Bildern, hat diese Bilder angeschaut und so weiter. Also dann kam die nächste Auktion und dann habe ich begonnen, das Gebiet, wenn wir jetzt in den 50er Jahren sind und 60er Jahren, zu erweitern. Habe ich gesagt, schau, da waren noch die Franzosen, Yves Klein und so weiter. Da habe ich Yves Klein gekauft. Dann ging es weiter mit den Deutschen. Man muss auch sagen, sie hat Baselitz besonders gerne gehabt. Das war eine Initiative auch von ihr. Aber ich habe halt dann Baselitz, wirklich den frühen, bis nicht ganz heute, aber viele Baselitze, aber auch Richter. Also habe halt das komplimentiert. Und sie hat Freude damit. Das hat sie interessiert. Und sagt, ja, ja, ist schön. Ich würde sagen, in der ganzen Zeit, ich habe sie schon manchmal gesagt, nein, die Qualität stimmt nicht. Ich habe es zwei Werke, die ich gerne gehabt habe. Ich hätte gerne mal ein Marino Marini. Das hat ihr nicht gefallen und vor allem einen Manzoni. Und später, ganz kurz vor ihrem Tod, sage ich, schade, dass wir das nicht haben. Sag ich, aber Heidi, das habe ich dir gesagt, du wolltest das nicht. Also gut, egal, das ist halt nicht gewesen. Aber im Grunde genommen war sie sehr großzügig, hat sehr meinem Vorschlag, also wie am Anfang war sie sehr auch aktiv, haben wir das sehr, sind die Kataloge durchgegangen und haben das dann immer besprochen. Und je später, je älter sie wurde, habe ich dann halt ich eher die Initiative gesagt, schau, das würde gut zupassen und das und das. Manchmal hat sie auch selber initiiert. Aber es ist immer alles mit ihrem ganz klaren Platz und mit ihrem Willen gekauft worden. Und sie hat das schon verstanden, dass sie zum Beispiel gerade in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre, also alles. Und sie war eine tolle Person. Ich meine, wenn man sich anschaut, die Bacons, die wir in der Sammlung, das ist nicht leicht. Ja, aber sie hat damit gelebt. Sie hat das gut gefunden. Oder die Dubuffets, ja, wenn sie den großen Dubuffet mit 45 anschaut. Sie hat das interessant gehalten, hat das auch, muss man auch aushalten, weil zwischen Warhol und Dubuffet ist ein bisschen eine Variante. Aber sie war sehr, sehr interessiert und hat viel, viel Freude daraus genommen.
Es war ja vor einigen Jahren im Leopold zunächst die Ausstellung, diese Wow-Ausstellung. Da hatte ich so zum ersten Mal für mich Kontakt eben zur Sammlung Heidi Horten. Und fand es fantastisch, diese Ausstellung da. Und ich glaube, es war auch extrem erfolgreich, weil sehr, sehr viele Leute wirklich sich das angesehen haben. Wie kam es dann dazu, dass man sagt, jetzt bauen wir da auch eine, oder machen wir ein eigenes Museum für die Sammlung?
Ja, es war so, dass ich natürlich als Direktorin, wissend, was in dieser Sammlung ist, sie immer wieder ein bisschen buseriert habe. Also buserieren durfte ich sie nicht, aber so leicht sagt, Heidi, jetzt bin ich was borgen, oder. Aber es war alles anonym und sie wollte das eigentlich nicht. Wir haben dann ein paar Sachen gehabt als Leihgabe. Aber sie ist eine sehr loyale Person gewesen, sehr intelligent, really smart, sehr sensibel und sehr loyal. Und auch sehr schwierig. Ja, also sie hat schon das letzte Wort gehabt. Ist ja okay. Aber ich habe dann immer gewusst, habe so subkutan halt einfließen lassen, wäre so schön, nochmal auszustellen. Gut, und dann war ja meine Trennung mit dem Belvedere nicht so wahnsinnig charmant. Und das hat sie sehr geärgert. Und dann hat sie ein paar Wochen später, weil sie das nicht in Ordnung gefunden hat, und da hat sie ein paar Wochen später gesagt, so, jetzt möchte ich meine Bilder zeigen. Sag ich, super Heidi, jetzt habe ich kein Museum mehr. War aber im Vorstand des Leopoldsmuseums und dann haben wir das eben im Leopoldmuseum gemacht. Und das war wahnsinnig wichtig, weil das war die große Entscheidung für alles, für sie. Weil sie war das erste Mal in ihrem Leben eine Kunstsammlerin. Sie war nicht mehr diese Milliardärin, sondern sie war eine Frau, die was Tolles geleistet hat. Hat sie auch. Sie ist sofort unter die 200 bedeutendsten Sammler gekommen. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut, dass so viele Menschen Freude an ihren Bildern haben. Ja, die war total so viel und das hat sie gefreut. Und das war sehr wichtig. Dann war es so, dass sie dann, sie hat natürlich, wie Sie sich vorstellen können, die besten Bilder neben sich hängen. Ja, den Klimt und den Franz Marc und den Licht waren dann vor allem in Kärnten um sie herum oder ihre Liebsten, sagen wir mal so. Und ich sage, ich möchte meine Bilder wieder haben. Und ich habe dann ganz, auch keine schlechten, aber nicht so tolle. Ich freue mich schon über meine Bilder, sie wieder zurückzuhaben. Und dann nach ein paar Wochen, im Herbst 19, hat sie dann gesagt, ich möchte ein Museum bauen. Habe ich gesagt, super, gute Idee, grandios. Wusste aber, dass das für mich ist das eine richtige Herausforderung, weil ich wusste im Gegensatz zu allen anderen, dass sie nicht so gesund war. Und ich wusste, dass es schnell gehen muss, dass ich eine Prime Location mitten in der Stadt finden muss und interessante Architekten. Und dass ich nicht, wie gesagt, nicht viel Zeit habe. Ja, es muss irgendwie, manchmal hat man im Leben Glück. Ich habe diese wunderbare Location hier in dem Hanuschhof gefunden. Sehr schnell, ehemalige Reithalle, eben perfekt von der Größe her, was neben Albertiner Oper, was will man mehr. Ich habe dann einen kleinen Wettbewerb gemacht, den Hanno und Kurfuchs Next Enterprise mit einem wirklich für uns idealen Projekt gewonnen haben. Wir sind ja nicht so ein riesiges Museum, das Ganze hat 4.500 Quadratmeter. Und Ausstellungsfläche netto ist 1.500, perfekt, was man möchte, auf drei Ebenen. Und dann kam halt der Challenge, es muss schnell gebaut sein. Und also das ist ja ein Wunder für mich nach wie vor. Mit meinem kleinen, effizienten Team, wir sind ja nur ein kleines Team, haben wir in 22 Monaten während Corona das gebaut. Also dass das gelungen ist. Ja, und vor allem muss man sich auch davon ausgehen, es hat ja niemand, ja, Wow war ein großer Erfolg, ja, aber wirklich haben uns die Leute marginal. Es musste auch viel Pressearbeit, es musste alles von null aufgebaut werden. Und das konnte ich natürlich auch nur mit einem Team, die mit mir schon im Belvedere gearbeitet haben, machen. Aber trotzdem, ich wiederhole, in 22 Monaten das zu bauen, ist wirklich ein Wunder. Und vor allem, was für mich, wirklich auch für mich Balsam für meine Seele ist, dass die Heidi das noch erlebt hat. Ja, sie ist wirklich, sie hat losgelassen, wo sie die Eröffnung gesehen hat. Das hat sie sich dann noch angeschaut mehrere Male und sie wusste, dass sie was Positives gemacht hat und vor allem auch, dass die Kunst gerettet ist und dass die in einer Stiftung eingebracht ist und für die nächsten Generationen, das ist ihr so wichtig gewesen, sie will die Kunst für die nächsten Generationen erhalten.
Sie ist auch relativ kurz nach der Eröffnung, glaube ich, gestorben. Wenn Sie sagen, die Kunst für die nächsten Generationen, was Sie vorhin schon beim Guggenheim angesprochen haben, das Heidi Horten Collection, hat sich auch die Kunstvermittlung, sage ich mal, für die Jüngsten und Jüngeren auf die Fahne geheftet. Also viele Schulklassen kommen hier durch. Ich glaube, mittlerweile 20.000 Kinder, Schülerinnen, Schüler waren bereits hier. Jetzt nach dem Tod der Stifterin, der Sammlerin, wie führt man so eine Collection, so eine sehr private Sammlung eigentlich weiter?
Naja, ich habe mit der Heidi beschlossen, wo sie das Museum beschlossen hat zu bauen und wir das Gebäude gehabt haben. Das ist natürlich eine Sammlung, die schon den persönlichen Geschmack einer Person und von Heidi widerspiegelt. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, so Heidi, jetzt sind wir öffentlich. Wir müssen das ein bisschen erweitern. Wir müssen auch junge, zeitgenössische Positionen kaufen. Wir müssen mehr Damen in der Sammlung haben, mehr Arbeiten von Damen haben. Und so ist es, ja, Ja. Und das hat sie sehr unterstützt. Ich habe ja einige lustige, tolle Arbeiten gekauft von Lena Henke oder Jürgensen oder Angelika Loderer und so weiter und viele mehr. Wir haben auch mit dem Bau ja auch die Auftragsarbeiten gegeben für Hans Kuppelwieser, ist nicht so jung, aber trotzdem in situ ein österreichischer, wichtig österreichischer Bildhauer, ist ja sehr schön. Und Marco Schinwald, der den Teenroom, und dann Andreas Duscher, der die WCs mit diesen herrlichen Spiegelarbeiten gemacht haben. Das hat ihr sehr viel Freude. Da hat sie, ich habe gesagt, willst du das? Schau so und so. Ich kann mich gut erinnern, wie ich ja den, das war ja nicht so billig, da dieses Plafondrelief vom Kuppelwieser. Und sie hat mir das immer firmiert. Ja. Sie hat immer unterschrieben. Und dann irgendwie sage ich, naja, mit den, was ist jetzt mit dem Kuppelwieser, einen Auftrag geben? Sag ich, das habe ich noch nicht unterschrieben. Sag ich, ja, willst du es nicht? Hat sie gelacht. Na, doch, kannst du schon machen. Das weiß ich, da habe ich kurz einen Schock gehabt, weil mein ganzes Konzept drauf war. Nein, also wir versuchen, österreichische Kunst in die Sammlung Eingang zu geben und haben auch wirklich einige schöne Sachen schon gekauft. Wir haben auch andere Dinge ergänzt. Wir haben zum Beispiel unsere tolle Sammlung der 60er Jahre, haben wir ergänzt durch Luther, durch ein fantastisches Mack-Bild und durch ein Pine, also so, dass auch die Deutschen, da hatten wir keine Positionen. Das habe ich aber noch mit ihr gemacht. Der Kiefer habe ich noch mit ihr gemacht, diese Prinzessin. Also wir haben auch importante zeitgenössische Arbeiten dazugekauft und ganz junge Kunst. Und das dürfen wir auch weiter. Jetzt entscheidet natürlich die Stiftung, ob ihnen das recht ist. Und brauchen wir ihr Platzett, aber das an und für sich sind sie großzügig und das funktioniert.
Agnes Huslein-Arko, Direktorin des Privatmuseum Heidi Horten Collection in Wien, war unsere heutige Gesprächspartnerin. Und da der Sommer bereits begonnen hat, wer am Ende des Arbeitstages Lust auf Kunst, Drinks und feine Beats hat, ist im Skulpturengarten der Heidi Horten Collection gut aufgehoben. Während der Sommermonate ist das Museum einmal im Monat am Donnerstag zwischen 18 und 21.30 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich. Bei schönem Wetter gibt es Drinks, Snacks, DJ-Sounds oder Live-Konzerte in der Kunstoase gleich neben der Wiener Staatsoper.
Und ab 20. September gibt es dann auch schon die neue Ausstellung Light Sound Senses zu sehen, die das Licht als physikalisch natürliches und als ästhetisch nutzbares Phänomen erforscht.
Also kommt dort nach Wien und schaut euch die Ausstellung an. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.